Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Daniel Knoll.
Und das sind unsere Themen. Die Kämpfe in Gaza-Stadt gehen mit unverminderter Härte weiter. Derweil soll bald ein Abkommen über einen Waffenstillstand zustande kommen. Barack Obama erringt seinen ersten politischen Sieg. Der US-Senat hat die zweite Tranche des 700 Milliarden Dollar Hilfspakets für die Finanzwirtschaft freigegeben. Und jetzt spielt auch der Lärmschutz eine wichtige Rolle beim geplanten Kauf neuer Kampfflugzeuge. Die Schweiz will deshalb auch Trainingsflugrechte im Herstellerland. Ihnen wünsche ich einen guten Morgen. Israel hat seine Angriffe auf Gaza-Stadt noch einmal verschärft. Gestern sind israelische Panzer zum ersten Mal tief in ein Wohnviertel der Stadt vorgedrungen. Augenzeugen berichten von erbitterten Kämpfen. Für internationale Empörung hat aber der israelische Beschuss eines Gebäudes des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge UNWRA gesorgt. Die tschechische EU-Ratspräsidentschaft bezeichnete solche Angriffe als, Zitat, schlichtweg nicht akzeptabel. Israels Regierungschef Olmert hat sich zwar dafür entschuldigt, sagte aber, seine Truppen seien aus dem UNO-Gebäude heraus angegriffen worden und hätten darauf hart reagiert. Ich habe vor der Sendung mit unserer Ostkorrespondentin Irene Meyer gesprochen und ich fragte sie zuerst nach der militärischen und humanitären Lage heute früh.
Die humanitäre Lage, die Not und das Elend der terrorisierten Bevölkerung sind laut allen Berichten aus Gaza schrecklich. Zehntausende fliehen innerhalb des Gazastreifens. Es gab gestern Augenzeugenberichte, dass die Leute von einem Haus zum anderen flohen und immer wieder von Neuem bombardiert wurden. Die Bombardierung des UNRWA-Gebäudes, wo bis zu 700 Menschen Schutz gesucht hatten, macht die Situation deutlich. Der Präsident der UNO-Vollversammlung sprach gestern von einem Krieg gegen eine hilflose, ohnmächtige und gefangene Bevölkerung. Und in einem Kommentar spricht die israelische Zeitung Haaretz heute davon, dass Israel nun alle Grenzen überschritten habe. Nach 21 Tagen drohe aus der ursprünglich gerechtfertigten israelischen Offensive ein Krieg ohne moralische Grundlage zu werden.
Die diplomatischen Bemühungen um einen Waffenstillstand laufen derweil ja weiter. Am Abend war auch davon die Rede, ein Waffenstillstand sei in Reichweite. Wie nahe ist er nun wirklich?
Er ist relativ nah. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sagt allerdings, es brauche noch ein paar Tage, bis die technischen Details ausgehandelt seien. Doch nach gestern ist der Druck nun sehr groß und das Vorgehen Israels in Gaza wird von vielen mit der Schlussphase des Libanon-Krieges 2006 verglichen, als die Bombardierungen in den letzten 72 Stunden extrem gesteigert wurden. Ein anderes Signal, das auf einen baldigen Waffenstillstand hindeutet, ist die Reise von Außenministerin Livni nach Washington. Die USA sollen Israel garantieren, dass sie mit allen möglichen Mitteln helfen, den Waffenschmuggel der Hamas in den Gazastreifen zu unterbinden. Und dann reist auch Israels Chefunterhändler Amos Gilad heute erneut zu Verhandlungen nach Kairo.
Die Hamas soll einen einjährigen Waffenstillstand vorgeschlagen haben, aber nur, wenn sich die israelischen Truppen zurückziehen und alle Grenzübergänge geöffnet werden. Wie viel ist dieser Hamas-Vorschlag wert im diplomatischen Tauziehen?
Es scheint, als hätten sich alle Strömungen innerhalb der Hamas auf diesen Vorschlag geeinigt. Daher ist er einiges wert. Zentral ist die dauerhafte und international garantierte sofortige Öffnung aller Grenzübergänge, also das Ende der Blockade und der Rückzug der israelischen Armee innerhalb einer Woche. Israel selber spricht auch von einem möglichen Rückzug innerhalb von 7 Tagen. Ob es aber bereit ist, seine Grenze zum Gazastreifen sofort und permanent zu öffnen, ist eine andere Frage. Es kann gut sein, dass zuerst nur die Grenze in Rafah, also zu Ägypten, aufgeht.
Gestern ist der Innenminister der Hamas, Saeed Seyam, getötet worden. Er war der Chef der Polizei und Sicherheitskräfte im Gazastreifen. Wie sehr schwächt dieser Tod die Hamas?
Die Ermordung von Saeed Seyam ist ein bedeutender Schlag Israels gegen die Hamas in strategischer und psychologischer Hinsicht. Saeed Seyam, ein Hardliner, war die Nummer 3 in der Hamas-Führung im Gazastreifen. Ihm als Innenminister unterstand, wie Sie eben gesagt haben, der Sicherheitsapparat. Zu Beginn des Krieges wurde der oberste Polizeichef getötet und es wurden sehr viele Polizisten und Sicherheitsleute getötet. Und das heißt, der ganze Apparat der internen Sicherheit ist sehr geschwächt und man fragt sich heute, wie die Hamas nach diesem Krieg Ruhe und Ordnung herstellen will.
Das war unsere Nahostkorrespondentin Irene Meyer aus Jerusalem. Nun, in die USA, wo der Senat die zweite Hälfte des 700 Milliarden Dollar Hilfspakets für die Finanzbranche freigegeben hat. Damit kann die Regierung Obama auf die noch nicht ausgegebenen 350 Milliarden Dollar zurückgreifen. Dem muss zwar nächste Woche auch noch das Repräsentantenhaus zustimmen, es kann die Freigabe dieser Gelder aber nicht mehr blockieren. Max Ackermann.
Es war ziemlich knapp im Senat. Nur mit 52 zu 42 Stimmen wies die kleine Kammer des US-Parlaments einen Antrag zurück, die 350 Milliarden Dollar vorläufig zu blockieren. Politiker beider Parteien kritisierten, dass die erste Hälfte des Finanzpaketes fast ausschließlich an große Banken ging und wirkungslos verpuffte. Jedenfalls fließt der Kreditstrom trotz der Milliardenhilfe noch immer sehr träge. Künftig sollen nun auch kleinere Banken und in Not geratene Hausbesitzer direkt von der Staatshilfe profitieren. Barack Obama und sein Wirtschaftsteam haben versprochen, die Hilfeempfänger stärker kontrollieren zu wollen. Nach diesen Zusicherungen gab der Senat grünes Licht und ersparte dem künftigen Präsidenten damit, als erste Amtshandlung gleich ein Veto gegen einen Parlamentsbeschluss einlegen zu müssen. Die Börse reagierte vorsichtig positiv und schloss leicht im Plus, nachdem noch am Morgen massive Verluste registriert worden waren. Vor allem die Titel der drei größten Banken brachen ein. Bank of America braucht weitere 15 Milliarden Dollar Staatshilfe, um den Kauf von Merrill Lynch zu verdauen. Die Citigroup wird heute wahrscheinlich wieder Milliardenverluste bekannt geben müssen, zum fünften Mal in Folge. Und selbst JP Morgan Chase, die Krise bis jetzt verhältnismäßig gut überstanden hat, meldet für das vierte Quartal 2008 einen Gewinneinbruch um 76%.
Der scheidende US-Präsident George Bush hat in der Nacht die letzte seiner Radio- und Fernsehansprachen gehalten. Darin hat er die harten Entscheidungen seiner Präsidentschaft verteidigt. Bush bezog sich dabei auf den Irakkrieg und den Kampf der USA gegen den Al-Qaida-Terrorismus. Die Debatte über die Entscheidungen bezeichnete Bush als legitim, die Ergebnisse aber sprechen für sich.
There's legitimate debate about many of these decisions, but there can be little debate about the results. America has gone more than 7 years without another terrorist attack on our soil.
Die USA seien mehr als 7 Jahre ohne einen terroristischen Anschlag geblieben, betonte Bush in seiner letzten Fernsehansprache. Er wird am kommenden Dienstag von Barack Obama im Weißen Haus abgelöst. Und wir bleiben noch einen Augenblick in den USA. Wenige Minuten nach dem Start musste bei New York ein Passagierflugzeug im Hudson River notlanden. Mehr dazu in den Meldungen heute früh mit Andrea Jost.
Alle 155 Flugzeuginsassen hätten überlebt, teilte die amerikanische Luftfahrtsbehörde mit. Gemäß ersten Ermittlungen waren beide Triebwerke des Flugzeugs ausgefallen, weil die Maschine mit Vögeln zusammengestoßen war. Der Airbus 320 der Gesellschaft US Airways war unterwegs von New York in den Bundesstaat North Carolina. Der US-Senat hat Roland Barris zum Senator ernannt, als Nachfolger von Barack Obama. Letzte Woche hatte ihm der Senat die Ernennung noch verweigert. Hintergrund war die Korruptionsaffäre um den Gouverneur von Illinois, Rod Blagojevich. Dieser soll versucht haben, den frei werdenden Senatssitz zu verkaufen. Gegen Blagojevich läuft ein Amtsenthebungsverfahren. Der neue Senator Barris war früher Justizminister von Illinois.
6:09 Uhr. Bei der geplanten Beschaffung neuer Kampfjets für die Schweizer Luftwaffe will das VBS nun mehr von seinen Herstellern, nämlich Trainingsflugrechte im Herstellerland. So steht es in der zweiten Anfrage für eine Offerte an die Firmen Saab, Dassault und EADS. Der Hintergrund der Anfragen: die Schweizer Bevölkerung soll vor Fluglärm geschützt werden. Elmar Plotzer.
In der neuen Offertanfrage äußert das VBS sein Anliegen sehr konkret. Wenn die Schweiz neue Kampfflugzeuge kaufe, dann solle eine Staffel dieser Flugzeuge jeweils in den Monaten Juni, Juli und August im Herstellerland trainieren können. Wenn jetzt also die Schweiz zum Beispiel 22 Rafale-Kampfjets von Dassault kaufen würde, dann möchte das VBS, dass Schweizer Militärpiloten mit etwa der Hälfte dieser Flugzeuge während der Sommermonate in Frankreich herumfliegen könnten. Das VBS bestätigt auf Anfrage, dass damit die Lärmemissionen in der Schweiz reduziert werden sollen. In der Tat ist die Diskussion über Fluglärm in letzter Zeit schärfer geworden. Klagen über den Lärm von Kampfflugzeugen kamen vor allem aus Tourismusregionen wie dem Berner Oberland. Das VBS hatte schon im letzten Herbst angekündigt, es setze vermehrt auf Auslandtrainings der Schweizer Luftwaffe. Falls es wegen der XOA-Initiative zu einer Volksabstimmung über neue Kampfflugzeuge kommen wird, dann dürfte im Abstimmungskampf das Lärmargument eine wichtige Rolle spielen.
Das Verteidigungsdepartement will sich übrigens bis im Juli entscheiden, welches Kampfflugzeug beschafft werden soll. Zu weiteren Meldungen, Andrea Jost.
Die Immunität von Nationalrätin Lucrezia Meyer-Schatz und Altnationalrat Jean-Paul Glasson soll nicht aufgehoben werden. Das empfiehlt eine klare Mehrheit der Rechtskommission des Nationalrats. Altbundesrat Blocher und SVP-Nationalrat Mörgeli hatten geklagt, Meyer-Schatz und Glasson hätten als Vertreter einer parlamentarischen Geschäftsprüfungskommission Amtsgeheimnisverletzung und Nötigung begangen. Insbesondere hätten sie vor den Medien Blocher ein Komplott zur Absetzung von Bundesanwalt Rorschacher unterstellt. Die Rechtskommission des Nationalrats findet jedoch, die beiden Parlamentarier hätten im Auftrag und nach Weisung ihrer Kommission informiert. Die irische Regierung will die Anglo-Irish Bank, die wegen der Finanzkrise angeschlagen ist, komplett verstaatlichen. Das teilte Finanzminister Lenihan in Dublin mit. Ursprünglich wollte die irische Regierung die Bank mit einer Finanzspritze von 1,5 Milliarden Euro stützen und dafür 75% der Stimmrechte übernehmen. Unverantwortliches Verhalten habe der Anglo-Irish Bank jedoch großen Schaden zugefügt, sagte der Finanzminister. Deshalb könne eine Finanzhilfe allein das Überleben des Geldhauses langfristig nicht sichern. Der Walliser Schriftsteller Maurice Chappat ist im Alter von 92 Jahren in Martigny gestorben. Während seiner 60-jährigen literarischen Tätigkeit veröffentlichte Chappat über 40 Werke. Seine bevorzugten Themen waren die Berge und die Natur. 1976 entbrannte um sein Werk Les Macros des Cimes Blanches, zu Deutsch die Zuhälter des ewigen Schnees, ein Skandal. Für sein Werk wurde Maurice Chappat mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem großen Schillerpreis. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 8.212 Punkten plus 0,15%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.190 Punkten plus 2,06%. Der Dollar wird zu einem Franken 12,12 gehandelt, der Euro zu einem Franken 48,19 bzw. zu einem Dollar 32,20. Zum Sport, Eishockey. In einem Nachtragsspiel der Nationalliga A unterlegen die ZSC Lions den Rapperswil-Jona Lakers 4:6.
Und so wird das Wetter heute Freitag. Im Mittelland liegt Hochnebel, sonst ist es trotz Wolkenschleiern oft sonnig. Im Norden liegt die Temperatur um plus 2 Grad, im Süden erreicht sie 7 Grad. Das waren die DRS-Frühinformationen. Kerstin Lenz leitet die heute Morgen Redaktion. Am Mikrofon Daniel Knoll.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.